Ja, hallo liebe Hörer und liebe Hörerinnen zu einer neuen Folge von Bademantel und Erdnussflips. Und hier ist Jasmin und ich begrüße den Martin.
Hallöchen.
Hallo Martin. Und welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
Mein Thema heute wäre Guilty Pleasures, was immer das ist. Da würde ich gerne mal drüber reden, ob das überhaupt ein brauchbarer Begriff ist. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was du da noch hinterher auf der Pfanne hast.
Kurz zur Erinnerung für unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Wir haben jedes Mal zwei Themen. Der Martin hat jetzt heute Guilty Pleasures mitgebracht. Da bin ich sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Macht mir schon so ein bisschen Angst. Bin ja mal gespannt, ob es um Pornhub geht oder worüber wir sprechen werden.
Nee, das ist in der Ü18-Version. Das machen wir jetzt hier nicht.
Ach, in der Ü18. Wunderbar. Also wir sind jetzt in der kinderfreundlichen Version. Und dazu habe ich das Thema mitgebracht. Ausreden. Passt ja vielleicht ganz gut zusammen.
Das könnte zusammenpassen. Also, was verstehe ich unter Guilty Pleasures? Der Begriff, muss man mal sagen, ich habe letzten Artikel darüber gelesen, der Begriff ist nicht immer wirklich glücklich gewählt. Weil wenn einem was Spaß macht, warum sollte man sich schuldig fühlen? Also, Guilty Pleasures sind zum Beispiel, wir alle wissen, dass man sich vernünftig ernähren soll. Wir wissen alle, was Cholesterin ist. Wir wissen alle, dass Salz vielleicht nicht gut ist und dass man nicht alles frittieren muss. Aber hin und wieder eine Currywurst, Pommes kann doch fast keiner zu klein sagen. Und so, diese Sache zieht sich ja durch. Du weißt, du sollst es nicht tun, aber der Nachtisch, der war so gut.
Jetzt bin ich beruhigt, weil ich habe schon gedacht, oh je, worum geht es heute?
Nein, wir wollen jetzt nicht in die Tiefen der Psychopathologie abgleiten. Sicherlich gibt es ja auch das eine oder andere, aber das wollen wir jetzt nicht erwähnen. Ich kam drauf, weil bei mir natürlich als Musiknerd, habe ich ja letzte Woche auch schon mal drüber geredet, beziehungsweise drüber gepostet, dass man sich ja gerne als weltläufig intellektuell gibt und sagt, also ich bin sehr anspruchsvoll, was Musik angeht, aber offenes Wort, keiner redet in meiner Anwesenheit schlecht über Wham.
Okay, jetzt bin ich bei dir. Ich hatte wirklich schon Angst vor dem Thema. Ich dachte schon, ich behaupte, ich habe keine Guilty Pleasures, aber jetzt bin ich bei dir, okay.
So, genauso ist es ja, dass man sagt, ja, also wenn ich jetzt mal ins Kino gehe oder wenn ich mir mal einen Film angucke, dann muss das ja irgendwas aus der Arte-Mediathek sein. Mit Niveau oder sonst was. Aber ehrlich, Weihnachten ohne tatsächlich Liebe kommt mir nicht ins Haus.
Okay, seichte Unterhaltung sozusagen.
So, und das war das, was ich meinte. Hast du sowas? Würdest du sagen, normalerweise bin ich bei Filmen oder bei sonst was, habe ich so eine Sache, habe ich ein gewisses, von glaube ich, von mir ein gewisses Niveau zu haben, was ich dann aber einfach mal bewusst unterschreite, weil es auch Riesenspaß macht.
Ich habe mich natürlich nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist genau wie bei den ganzen Bild-Zeitungslesern. Die Zeitung hat eine Auflage von weiß ich nicht wie viel Millionen, aber niemand liest die und niemand kauft die angeblich, weißt du?
Das ist genau das Ding, ne? Also das ist jetzt auch so ein bisschen, man muss einfach mal was zugeben. Wir können ja alle so ein Bild von uns vermitteln, aber letztlich stimmt das natürlich nicht. Das mit der Bild-Zeitung ist übrigens das, was Anfang der 90er, jeder erinnert sich an diese wundervolle Sendung bei RTL, Tutti Frutti, die nie einer gesehen hatte.
Genau, die hat auch nie jemand gesehen, genau.
Die hat nie einer gesehen, aber immer kam irgend so ein Gag mit Länderpunkt. Mhm. Und ich bin die Kiwi, hurra. Ja, so, ich oute mich.
Genau, fang du an, dann fällt es mir leichter, mich dann auch zu outen.
Ja, also ich habe Tutti Frutti gesehen. Es war kotzlangweilig. Ich weiß gar nicht, was der Kram soll. Ich war über 18, ich konnte mir wirklich seriöseres Zeug angucken als das.
Martin, du musst kurz sagen, wir werden ja ganz bestimmt ganz viele junge Hörer und Hörerinnen haben, bin ich von überzeugt. Die wissen gar nicht, was das ist. Also du musst jetzt mal ganz kurz erzählen.
Ach so, ja, das müssen wir mal erklären. Also damals, liebe Kinder, gab es den zweiten Privatsender Deutschlands. Der nannte sich Rammeln, Töten, Lallen und das wurde abgekürzt auf RTL. Da gab es dann erstmalig, zu später Stunde, gab es eine Sendung, die von Hugo Egon Balder moderiert wurde, den kennt vielleicht noch jemand, wo sich irgendwelche unbescholtenen Menschen vor der Kamera auszogen, warum sie das taten. Das war in irgendeine Spielshow integriert, das kein Mensch verstanden hat und zwischendurch hoppelten immer so Bikini-Mädels dadurch, die auch hin und wieder mal blank zogen und die Brüste mit irgendwelchem Obst bedeckt hatten. Also mit Kiwis oder sonst was.
Deswegen Tutti Frutti.
Jo, deswegen Tutti Frutti. Und das war natürlich aus dem italienischen Fernsehen abgekupfert. Die waren da ja schon immer weit vorne mit sowas. Und das war aber damals wirklich eine Sensation, natürlich im seriösen Feuilleton, was wieder den Untergang des Abendlandes gewittert hat. Wir als Studenten haben uns das natürlich heimlich reingezogen, haben gesagt, also wie kann man nur, aber wussten natürlich trotzdem. Also gut.
Also heute würde das niemanden mehr schocken.
Aber jetzt musst du auch mal was zugeben.
Ja, jetzt muss ich was zugeben. Na gut, also die Sendung, die ich nie schaue, wo ich immer nur aus Versehen reinseppe, aktuell
Welcher Sender?
RTL. Das ist wirklich der Tiefpunkt der Kulturelle, aber ich gucke es trotzdem und weiß selber nicht genau warum, ist DSDS. Deutschland sucht den Superstar.
Mit Dieter.
Mit Dieter, genau. Ich bin nämlich großer Dieter-Fan. Leider ist er ja so mittlerweile etwas weichgespülter, mit Maulkorb nicht mehr so unterwegs wie früher, aber ich fand die Sprüche einfach großartig, muss ich zugeben. Diese ganzen Menschen, die sich dort anmelden, die nachweislich nicht singen können, sich total zur Wurst machen, aus welchen Gründen auch immer. Ich frage mich immer noch, ob die da Geld für kriegen, weil wie kann man. Wie gesagt, sowas möchte man doch später alles gar nicht mehr sehen in irgendeiner Mediathek. Also Menschen, die sich total zur Wurst machen, völlig talentfrei sind und sich dann von Dieter irgendeinen miesen Spruch abholen, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber wie gesagt, gucke ich offiziell überhaupt nicht. Und aus der Jugend gibt es auch noch eine Guilty Pleasure-Sendung sozusagen, die wir auch nie geguckt haben. Und zwar hatten wir eine Gruppe, wir waren so vier, fünf Leute und wir hatten einen Dallas Club gegründet. Damals gab es Dallas mit JR.
Ja, aber das war Kulturprogramm.
Genau, und es gab Denver Clan, so Dynasty auf Englisch.
Auch Kulturprogramm.
Und da gab es ja, das war wie evangelisch und katholisch, die einen mochten Dallas, die anderen mochten den Denver Clan. Wir hatten also unser Clan zu Dallas positioniert und ich weiß nicht, irgendwie Dienstagabend 10 Uhr oder so, also relativ spät haben wir uns dann getroffen, um das zu schauen. Das war ein echtes Guilty Pleasure, aber eigentlich ist mein Verdacht im Nachhinein, weil wir waren sowohl Mädels als auch Jungs in diesem Dallas Club, hatten wir auch im Auto so ein Schild hinten drin, der Dallas Club. Ich glaube, danach lief immer Klimbim mit Ingrid Steeger. Das ist sowas ähnliches wie Tutti Frutti. Und ich habe so im Nachhinein den Verdacht, dass die Jungs nur mit uns den Dallas Club geguckt haben, um hinterher bei Klimbim reinzuschauen.
Ingrid Steeger sehen zu können.
Genau, die ist ja auch immer leicht bekleidet durchs Bild getänzelt, so ähnlich wie die Tutti Frutti Mädels.
Ja.
Könnte ein Zusammenhang sein. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug Guilty Pleasures verraten. Was ist dein Guilty Pleasure?
Nee, das ist okay. Aber wobei ich bei Dallas muss ich sagen, das war zu dem Zeitpunkt ja auch Kulturprogramm. Aber es gab die zwei Freunde, ich habe beides geguckt. Also ich fand beides okay. Dallas hat ja früher gestartet und man hat sich natürlich so ein bisschen, jetzt schlagen wir eine Brücke zu Dieter Bohlen, man fand JR schon ganz geil.
Ja, JR war super.
Der war einfach so von Grund auf böse. Das war schon prima. Und dann immer dieser riesige Stetson und Arm und wenn er nach Hause kommt, erstmal einen hinter die Binde gekippt und so. Das war schon großartig. Der hatte ja im Denver Clan sein Pendant mit Alexis. Jetzt schließt sich wunderbar der Kreis. Ist eine wenigen Playboy-Ausgaben, die ich mir gekauft habe, die mit John Collins.
Ach ja, sieh mal einer an. Wobei der Denver Clan dann wahrscheinlich heute noch laufen würde, weil da ist ja die Protagonistin eine Frau. Während Dallas müsste jetzt ja wahrscheinlich auch total umgeschrieben werden. Genau wie sämtliche Bücher und Popsongs, die irgendetwas Diskriminierendes haben, ne? Wegen der weihnachtlichen Sue Ellen, die immer betrunken war, weil der JR so fies zu ihr war. Das müsste wahrscheinlich heute alles neu geschrieben werden.
Mit absoluter Sicherheit. Aber den Denver Clan gibt es übrigens noch. Den gibt es, der ist neu aufgelegt worden. Der läuft auf Netflix als Serie, aber ich weigere mich, so ein Remake zu gucken.
Man braucht die Originale.
Das kann man natürlich nicht machen. Gibt es irgendwie so musikalische Sachen, wo du sagst, ja, eigentlich sollte ich es nicht gut finden, aber Atemlos ist ein Riesensong.
Nee, Atemlos, da kann ich gar nicht mit. Helene kann ich gar nicht.
Okay.
Aber das muss ich gestehen, also ich bin kein großer Musikfan und kenne mich auch mit Musik überhaupt nicht aus. Ich blamier mich da jedes Mal wieder aufs Neue. Also wir waren letztens auf einem Konzert von Michael Bublé, von dem ich noch nie gehört hatte.
Oh Gott, oh Gott.
Vorgruppe war eine Band, Naturally Seven heißen die. Das sind sieben Musiker, die Instrumente a cappella nachmachen, also ohne Instrumente auf der Bühne stehen und diese mit ihrem Mund, Bauchraum nachmachen. Die sind großartig, sieben schwarze Jungs. Ich schaue auf die Bühne und sage, wer von denen ist denn jetzt Michael Bublé? Und alle, die mit mir da waren, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, boah, Jasmin, du kennst dich wirklich gar nicht aus. Ja? Ich bin wirklich kein großer Musikfan, aber ich mag Schlager und ich hatte früher mal, das ist jetzt wieder das Pendant zur Bild-Zeitung, als wir noch CD-Player im Auto hatten, hatte ich die 50 größten Schlagerhits von der Bild-Zeitung zusammengestellt. Und irgendwann ging dieser CD-Player kaputt. Ich musste mit meinem Auto in die Werkstatt fahren, fuhr dorthin, sagt der CD-Player geht nicht mehr, sagt der Angestellte dort, haben Sie eine CD, dass wir das mal ausprobieren können? Und ich hatte halt nur diese 50 besten Schlager. Und ich so, nee, hab keine, müssen Sie eine andere, hab ich nicht.
Nee, also diese Roland Kaiser, die ist nicht von mir.
Genau, die kenne ich nicht.
Wobei, bei Schlager muss man ja, da muss man jetzt mal ein bisschen abstufen. Wir haben ja schon mal irgendwann über Udo Jürgens gesprochen, den finde ich sowieso außen vor. Aber so diese Schlager der 70er von Roland und Howie, die haben ja schon was. Also, das ist natürlich nichts, was ich mir jetzt abends, wenn ich sage, so jetzt öffne ich eine gute Flasche Rotwein und dabei höre ich mir gute Musik an, würde ich jetzt nicht eine Platte von Roland oder Howie auflegen. Aber
Aber beim Bügeln, bei der Gartenarbeit, zum Aufwachen ist das die ideale Musik.
ja, oder je nach Situation. Also ich meine, eine vernünftige Party ohne, weiß ich nicht, tanze Samba mit mir ist auch nichts. Hier in Köln ist das ja, wird das ja ersetzt durch diese ganzen Karnevalssongs, die ab einer gewissen Stunde da laufen. Und da geht es mir ähnlich, dass ich auch sage, also nüchtern und unvoreingenommen braucht ihr mir mit Brings und Casala nicht zu kommen. Allerdings bin ich der Erste, der auf der Box steht, wenn morgens um 2 Uhr so ein Briss gespielt wird, weil dann ist es ja doch wieder schön. Ich habe mal eine Challenge auf Facebook gepostet. Gibt es Songs, wo ihr sagt, die gehen nie zu keiner Zeit, weil wie gesagt, es ist ja auch situativ abhängig, ne? Also man kann durchaus Schlager, die man sonst nicht hören würde, in einer bestimmten Situation hören. Und ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich in irgendeiner Kneipe auf der Box stand und Summer of 69 gesungen habe, was ich normalerweise weit von mir weisen würde. Oder Life is Life.
Großartiges Lied. Ich finde das Lied super. Ich weiß gar nicht, warum das alle hassen.
Oder?
Ich finde es super. Unser Abi-Song.
Ja, ich finde es auch okay. Ich habe ein Beispiel für einen Song, wo ich sagen würde, also nie zu keiner Zeit und so betrunken kann ich gar nicht sein, dass wir Wind of Change von den Scorpions, da gehe ich einfach, da gehe ich laufen. Das ist ja auch das ist alles Geschmackssache, aber manche Leute, die sich sehr für ihre Musik interessieren und die noch nerdiger sind als ich, die schaffen es, diese Nummer zu drehen, indem wir uns jahrelang geschämt haben, dass wir ohne dich von der Münchner Freiheit gehört haben und mittlerweile sagen, das ist große Kunst. Das versteht ihr noch nicht.
Aber was wurde denn geantwortet auf deine Challenge?
Ach so, ja, ich habe dann eine Top 10 erstellen können mit wirklich gruseligem Zeug. Wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache. Also von mir kam noch Another Day in Paradise von Phil Collins und Lady in Red von Chris de Burgh. Also es gibt wirklich Grenzen dessen, was ich bereit bin mitzumachen. Dann schrieb einer, du kennst dieses Lemon Tree aus den 90ern.
Ja.
Weil er sagt, das Schlimme ist, dass jede Kapelle, jeder Straßenmusiker, den du in Köln triffst, der covert Lemon Tree. Irgendwann erst hast du einfach die Faxendicke, du kannst es nicht mehr hören. Was war noch dabei? Also es wird, wo immer heiß drum diskutiert wird, ist der Titanic-Song.
Oh ja, auch super kitschig.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß, er ist von Celine Dion und er heißt My Heart Will Go On.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung.
Grauenhaft, wie ich übrigens auch den ganzen Film, wahrscheinlich stehe ich da auch wieder fast alleine mit, ich den ganzen Film grauenhaft finde, aber letztens hat mein Nachbar dilettantisch auf der Blockflöte eine Version zum Besten gegeben, die war echt gut.
Oh, schade, dass du die nicht aufgenommen hast. Die hätten wir jetzt hier in unserem Podcast einspielen können.
Also das wär tatsächlich für uns was gewesen. Also das war so dieser Exkurs zu Guilty Pleasures. In meinem Fall ausgesprochen musikalisch natürlich, weil mich das ja bekanntermaßen immer umtreibt. Aber ich finde, man kann das auch absolut übertragen. Also es gibt Filme, die man eigentlich nicht sehen sollte. Es gibt Sachen, die man nicht essen sollte. Ehrlich gesagt, als ich bei irgendeinem WM-Spiel, ich habe sie ja nicht boykottiert, die WM, in der Kneipe war, waren wir mit 3 Jungs unterwegs und wir haben auch Sachen getrunken.
Also auch das wäre ja ein Guilty Pleasure, ne? Die boykottierte WM. Aber zum Thema Songs muss ich auch noch was zum Besten geben. Und zwar hast du völlig recht, dass es Songs gibt, die mit mehrmaligem Hören dann erst erträglich und dann sogar richtig gut werden.
Ja.
Also bei mir ist das der Song, Achtung festhalten, Je ne regrette rien von, wer hat gesungen? Edith Piaf, glaube ich.
Edith Piaf, ja.
Die Franzosen stehen ja total auf solche Chansons.
Ja, mit gewisser Berechtigung.
Und ich fand das immer altbacken, ganz grauenvoll. Wir hatten auch irgendwann mal in irgendeiner Französischstunde diesen Text auseinandergenommen. Ich habe gedacht, ich falle ohnmächtig vom Stuhl. Ich fand es immer ganz grauenvoll. Bis vor 2 Jahren in Frankreich ein Reggae-Festival stattfand. Ich war dort und wir hatten uns auf den für uns alte Leute, den Main Act Ziggy Marley, gefreut. Für die jungen Leute war der Main Act jemand ganz anderes. Das war dann irgendeine Band aus Frankreich auch. Kann ich den Namen schon gar nicht mehr wiedergeben. Und halte ich fest, die fingen auf einem Reggae-Festival an mit dem Lied Je ne regrette rien. Und nicht, dass sie ausgebuht wurden oder von der Bühne irgendwie gezerrt. Nein.
Nein, nein, das ist in Frankreich hat das eine ganz andere Qualität natürlich auch für die Leute. Das glaube ich schon. Das ist ja das, was ich so ein bisschen bedauere, dass wir das hier nicht haben.
Da waren bestimmt 17.000, 20.000 Menschen und alle haben da mitgemacht. Und seitdem finde ich den Song richtig cool, weil ich dachte, boah, die haben sich wirklich diesem Song verschrieben.
Nicht in der Piaf-Version. Weil ich finde, dieses Drama, dieses Elend, das finde ich schon.
Aber die haben das gemacht, nur in Reggae halt. Drama und Elend. Aber die waren cool. Also seitdem hasse ich den Song nicht mehr ganz so sehr.
Also, du siehst, man, das kann sich bis im Laufe des Lebens auch ändern. Und man muss, finde ich, das ist auch eine Frage des Alters, man muss sich das auch irgendwie zugestehen. Man muss sagen, ja, ich weiß, das ist nicht gut, ich mache es aber trotzdem.
Guilty Pleasures.
So, aber du hattest auch ein Thema mitgebracht. Das war in diesem Fall
Ausreden.
Ausreden. Passt ja eigentlich ganz gut, ne? Denn ich habe mich auch jahrelang rausgeredet, warum ich wirklich diesen Song von der Münchner Freiheit so. Also, wer redet sich wie warum raus?
Ich habe mich ja schon geoutet, dass ich Dinge sammle. Lustige Berufe hatten wir hier schon mal, aber auch Ausreden. Ausreden, die Menschen so bringen. Insbesondere, das wirst du jetzt nicht so nachvollziehen können, als Mensch, der meistens wahrscheinlich in einem OP-Saal oder irgendwo steht, also seine Arbeit dort ausrichtet, wo auch Menschen um ihn herum sind, aber im Büro. Du ahnst es ja nicht, für dich vielleicht ist es eine ganz neue Welt.
Nee, Büro ist tatsächlich für mich eine völlig fremde Welt.
Genau. Welche Ausreden mir schon untergekommen sind in den Jahren, dass Menschen ihre Arbeit nicht machen mussten, die dann zugegebenermaßen vielleicht auch manchmal langweilig war oder wo der Urlaub nicht passte. Wir hatten mal einen Arbeitgeber, der auch große Schlagzeilen gemacht hatte mit schlechter Führung, nämlich die France Telekom. Das war ja mal eine Zeit lang wirklich auch dramatisch von der Führungsspitze her. Und da saßen viele Leute in den Büros, die immer nur dachten, oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Was könnte ich anderes tun? Und da gab es also zum Beispiel eine Person, der hatte Urlaub eingereicht, diesen aber nicht bewilligt bekommen um die Weihnachtszeit, weil er auf dem Weihnachtsmarkt beim Stand seiner Frau Krebs backen wollte. Sagte der damalige Chef, kommt nie in Frage. Weihnachtsgeschäft ist bei uns total wichtig, du musst da bleiben. Was macht der Typ? Meldet sich natürlich krank und kommt nicht. Der Chef nicht blöd, denkt, auf welchem Weihnachtsmarkt wollte der Typ sein? Und der ist wirklich dahin gegangen, um zu schauen, ob der da steht und Krebs backt. Hat natürlich Krebs gebacken, drehte sich um, schaute dem Chef in die Augen und dann wurde das Arbeitsverhältnis beendet. Das Witzige daran ist, der Typ hat sich selbstständig gemacht, hat mittlerweile mehrere Crepe-Wagen, die so in den Industriegebieten, wo verschiedene Firmen angesiedelt sind, stehen und verkauft da Crepes. Also das scheint dann wirklich seine Bestimmung gewesen zu sein.
Respekt.
Aber auch, also in dieser Zeit bei der France Telekom gab es dann halt viele hochbezahlte Menschen, die Führungsspitze loshaben wollte. Und zwar möglichst ohne Abfindung und möglichst ohne Arbeitsprozess. Also hat man Privatdetektive engagiert, den Leuten hinterhergeschickt, um zu gucken, das waren insbesondere Außendienstler, die halt nicht immer am gleichen Schreibtisch saßen, um zu schauen, ob die ihre Arbeit denn auch wirklich anständig erledigt haben. Und da haben die wirklich eine erwischt, die während ihrer Arbeitszeit nach Mallorca flog. Das ist doch großes Kino, oder?
Moment, Moment. Das muss aber, das war so eine Art Homeoffice da. Ne? Also die ist nicht morgens stempeln gekommen und abends ausstempeln. Also sie war.
Ja, die war im Vertrieb, das heißt, die war im Außendienst.
Und dann haben die einen Privatdetektiv engagiert oder einen Privatdetektiv engagiert, um zu gucken, was sie wirklich machen. Die war auf Malle oder was?
Genau, der Detektiv hat dann Fotos überliefert, wo sie gerade ihre Bordkarten eincheckte und nach Mallorca flog. Also sie erzählte dem Chef, sie ist beim Kunden XY, um große Deals abzuschließen, flog aber nach Mallorca, wo ihr damaliger Lebensgefährte lebt.
Das war lässig. Die ist ja dann dadurch erwischt worden mit runtergelassener Hose. Hat sie dann gesagt, es ist nicht so, wie sie denken. Also so wie in der deutschen Klamotte, wo die Frau nach Hause kommt, der Mann steht da mit einer unbekleideten Frau mit runtergelassener Hose. Es ist nicht das, was du denkst, Schatz.
Nein, Schatz, ist es nicht.
Das ist die Heizungsmonteurin und es war warm und ich musste irgendwie mit der Hose und die war auch gerade so.
Musste helfen.
Wie redet man sich denn aus so einer Nummer raus?
Ich glaube, die hat sich gar nicht mehr rausgeredet. Das ist jetzt nicht überliefert, weil diese Personen, sowohl der Crepe-Verkäufer als auch die Mallorca-Fliegerin, die wurden im Büro nicht mehr gesehen. Da wurden die Sachen ausgeräumt, vor die Tür gestellt. Die sah man dann nicht mehr. Deswegen ist es leider nicht überliefert. Aber ich dachte so, für jemanden, der wie du an der Front arbeitet, ich glaube, ihr schüttelt dann nur den Kopf darüber. Gibt es denn im OP-Saal auch Ausreden?
Ja, klar gibt es das auch. Also natürlich gibt es in unserem Job gibt es auch die ein oder andere Ausrede. Und ich gebe jetzt zu, die Nummer ist auch verjährt, dass ich mal nach einem Fußballspiel, wo ich war, was bis mit Elfmeterschießen in die Puppen ging und wo ich dann irgendwie um 2 Uhr im Bett war und natürlich auch nicht nur Wasser getrunken hatte, dann am nächsten Morgen angerufen habe und irgendwas von Magen-Darm gefaselt habe. Also ja, das passiert schon mal. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Es die Qualität der Ausreden, finde ich. Deswegen dachte ich, da gibt es bei dir mit Sicherheit eine ganz andere Qualität, was die Leute erzählen. Denn letztlich, also so Wenn ich denn mal blau gemacht habe, war nicht oft, aber ist vorgekommen, dann habe ich eigentlich immer irgendwas von Magen-Darm erzählt.
Ich meine, dann lagst du ja wahrscheinlich auch in deinem Bett. Ob du jetzt mit Magen-Darm im Bett lagst oder mit dem dicken Kopf, konnte hätte ein von außen hereinschauender Privatdetektiv ja gar nicht sagen können.
Nee, und Krankenhäuser schicken ja tatsächlich auch selten, wenn ein Mitarbeiter mal einen Tag nicht sich krank meldet, schicken die selten Privatdetektive hinterher. Es ist ja schon interessant, dass sie das gemacht haben, aber das lag daran, dass sie die eh loswerden wollten, oder?
Genau. Das war diese besondere Situation bei der France Telekom damals, wo das dann als zum schlechten Führungsstil gehörte. Da waren dann auch alle schon völlig hysterisch, dass, wenn man auch im Homeoffice war, dass dann bloß das Auto vor der Tür stand, das Handy an Ort und Stelle lag, damit man bloß nicht in den Verdacht geriet, irgendwas außer der Reihe zu machen. Also das sind schon Extremfälle, glaube ich. Aber wie gesagt, da ich ja Extremfälle sammle, habe ich gedacht, gebe ich die hier mal zum Besten, weil die fand ich wirklich großartig.
Hast du denn in deiner Eigenschaft als Führungspersönlichkeit, da hast du doch wahrscheinlich auch schon mal absurde Entschuldigungen von Leuten gehört, warum sie irgendwas nicht gemacht haben? Fällt dir da ad hoc irgendwas ein?
Nee, in der Tat waren das meistens ganz normale Dinge, so wie du, ne? Ich habe Magen-Darm, das kann man dann nicht nachprüfen. Also meistens hatte ich es Gott sei Dank, und insbesondere jetzt habe ich es zu tun mit wirklich motivierten Leuten, die ihre Arbeit auch machen wollen und die ihre Arbeit gerne machen. Da gibt es dann wahrscheinlich nur diese Ausreden wie dicker Kopf nach dem Fußballspiel, was ja bei jedem mal vorkommt, würde ich behaupten, aber nicht irgendwelche absurden Sachen.
Also, was ich interessant finde, ist die Legitimation. Ach so, ich möchte gerne mal mein Lieblingswort loswerden. Ein Legitimationsnarrativ, der gebraucht wird. Ja, also man erzählt eine völlig absurde Geschichte, um sein eigenes Versagen zu legitimieren oder sein Fehlverhalten. Ich bin ja so überpünktlich, ne? Wenn ich irgendwo, das ist schon nervig. Ich bin immer 5 Minuten vorher da, weil ich 10 Minuten vorher losfahre. Es könnte ja irgendwie ein totes Reh auf der Straße liegen. Es nervt auch jeden, das kann ich auch nachvollziehen, aber mich nervt es viel mehr, die Vorstellung, irgendwie unpünktlich zu sein. Und das ist bei bestimmten Sachen, ist es total wurscht, da kannst du auch mal 5 Minuten später kommen. Aber wo es ja überhaupt nicht wurscht ist, ist bei einer Veranstaltung in die Türen zu gehen. Siehe Theater, siehe Kino. Und was mich maximal nervt, ist, wenn ich im Kino sitze und dann die komplette Reihe vor mir kommt auch. Das ist gut, da muss ich mit leben, ne? Da muss ich halt an denen vorbeigucken. Aber wenn ich mit jemandem verabredet bin für so eine Veranstaltung und der kommt später, der muss ja echt eine gute Ausrede haben. Also da möchte ich zumindest hören, dass die komplette Linie 18 wegen Überspannung in der Hochspannungsleitung ausgefallen ist und dass zudem noch ein toter Hund auf der Fahrbahn lag und der KVB-Fahrer depressiv war. Also drunter mache ich es dann nicht.
Mit Beweis oder ohne? Akzeptierst du die Ausrede oder das Legitimationsnarrativ mit Ausrede oder ohne?
Sagen wir so, ich würde das dann auch ranken. Also wenn die Ausrede einigermaßen kreativ ist, dann würde ich auch sagen, ja, dann muss man sagen, ob es jetzt stimmt oder nicht. Aber die Geschichte ist gut, dafür gibt es 4 Extrapunkte und dann kommt doch rein und nimmt dir ein Bier. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja diese chronischen zu spät Kommer, die dann aber meistens die dasselbe Argument haben. Oder es gibt Leute, die sie mit denen verabredest du dich. Ja, also wir treffen uns da. Und du weißt, die sagen sowieso kurz vorher. Und da bin ich dann schon gespannt, was jetzt kommt. Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du dich mit jemandem verabredest, sagen, oh Gott, ich habe ja wieder Magen-Darm gehabt. Also Migräne geht, aber bestimmte Sachen gehen halt nicht. Und das ist dann meist richtig kreativ, dass dann just in dem Moment irgendeiner von der Schulpflegschaft anrief und man musste sich unbedingt treffen, weil der kleine Joshua und der kleine Severin sich gegenseitig in der Elefantengruppe auf die Nuss gehauen haben. Und das war jetzt just an dem Abend, deswegen konnte ich. Also sowas finde ich dann kreativ und da bin ich dann für Ausreden auch zu haben. Das gefällt mir dann auch schon wieder.
Ja, das heißt, da macht es dann die kreative Note weg. Das ist gut.
Genau, ich habe ja ein Faible fürs Kreative und wenn da jemand kreativ ist, finde ich das schon okay. Allerdings finde ich die Idee, das muss ich, um nochmal auf deine Geschichte zurückzukommen, die Idee, als Vertriebler, der Auswärtstermine macht oder Vertrieblerin, die Auswärtstermine macht, einfach nach Malle zu fliegen und zu sagen, La Paloma, finde ich schon ganz gut. Also pff, Respekt.
Respekt. Ich meine, als Arbeitgeber wärst du jetzt ein Mittelständler, wo es auf jeden ankommt, dann ist das schon nicht mehr so lustig.
Nee, das ist überhaupt nicht lustig.
Bei so einem großen Konzern, ja, mag es nicht auffallen. Ich finde es schon ganz schön dreist, muss ich sagen, aber die Kreativität.
Ja, genau, das meine ich. Ich bewundere, also bewundere in Anführungszeichen, ich finde es nicht anstrebenswert, aber ich bewundere doch diese Dreistigkeit zu sagen, pff, ja, Respekt. Also, wenn ich das machen würde, wenn ich sage, ich könnte ja sagen, ich bin auf einer Fortbildung in Ida Oberstein oder name it, ne, irgendwas, irgendein trübes Kaff irgendwo in der Landschaft. Nichts gegen Ida Oberstein ist bestimmt schön. Und da bin ich jetzt 3 Tage und ach ja. Da bin ich auch schwer zu erreichen und so weiter. Heutzutage sind die Leute ja auch manchmal so schlau, dass sie ihre Urlaubsbilder, die sie gerade auf Malle machen, auf Instagram posten, vergessen, dass sie mit ihrem Chef auf Instagram befreundet sind. Dann wird es dann richtig blöd, wenn dann die Nachricht kommt, ich wusste gar nicht, dass in Ida Oberstein Strand ist. Dann wird es dann ein bisschen blöd. Und das muss ich auch zugeben, das war ja früher einfacher, aber ich finde es auch eine extreme Blödheit, wenn man schon blau macht, das dann irgendwie auf den sozialen Medien zu posten. Aber Blödheit ist ein Thema, was wir vielleicht irgendwann mal abhandeln sollten.
Das machen wir mal. Blödheit, da werden wir wahrscheinlich gar nicht zum Ende kommen. Das wird Stunden dauern.
Apropos Ende. Und das war's auch schon wieder.
Bei Bademantel und Erdnussbutter. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.